Guten Morgen. Hallo und willkommen zur heutigen Systemprogrammierungsvorlesung. Nachdem wir uns in den letzten zwei Wochen ja mit dem Thema Prozesse und Scheduling beschäftigt hatten, eigentlich ist in diesem Zyklus, und ich habe es jetzt allerdings heute nicht mitgebracht, die entsprechenden Folien, wir werden es jetzt noch auf die Webseite stellen und ich bringe es dann nächste Woche auch noch als Ausdruck mit, es ist noch ein Kapitel drin, vorgesehen gewesen ursprünglich, wo es um die Umschaltung zwischen Prozessen geht. Das Problem mit dem Prozessumschaltungskapitel ist allerdings, also erstens mal von der gesamten Zeitplanung, seit wir die Systemprogrammierung in die zwei Teile unterteilt haben, passt es uns nicht mehr so richtig gut rein. Und das andere war dann auch immer, also wenn ich dieses Prozessumschaltungskapitel jetzt hier im Rahmen dieser Grundstudiums- oder Drittsemesterveranstaltung gelesen habe, habe ich immer so zwischendurch so das Gefühl gehabt, naja, ich meine, das ist alles interessant und aus Betriebssystemsicht natürlich, aber mein Gott, warum erzähle ich das jetzt den Leuten hier in dieser Grundstudiumsveranstaltung oder in der dritten Semesterveranstaltung? Es ist von der Komplexität her einfach doch ein ganzes Ende tiefgehend. Und ich denke, diese Fragestellung, wie baut man wirklich so eine Umschaltung zwischen Prozessen oder zwischen Threads, ist in unserer Betriebssysteme-Vorlesung, die Sie ja ab dem fünften Semester, wenn Sie sich da vertiefen wollen, hören können, deutlich besser aufgehoben. Und deswegen haben wir es jetzt hier ausgeklammert. Den Foliensatz gibt es nach wie vor. Wen es dann interessiert, wir stellen Ihnen den jetzt noch zur Verfügung. Können Sie da mal reingucken. Und unabhängig davon, denke ich, können wir jetzt momentan mal davon ausgehen, das Betriebssystem enthält Mechanismen, wie man von einem Prozess auf den anderen umschaltet. Und das soll jetzt im Rahmen dieser Veranstaltung noch so ein kleines Geheimnis bleiben, wie man das wirklich macht. So viel kann ich zumindest sagen. Also in C können Sie das nicht mehr programmieren. Also da hört es dann wirklich auf. Das ist dann halt so Registergefummel, wo man eben irgendwelche Rücksprungadressen und Stackpointer und solche Sachen eben geeignet verdreht und sichert und restauriert. Und auf die Weise bekommt man sowas dann eben hin. Ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben also wir wissen jetzt, wie man Prozesse erzeugt zumindest. Das kennen wir ja aus Systemprogrammierung 1 schon. Wir wissen auch, wie man Threads erzeugt. Zumindest an der Betriebssystemschnittstelle. Und auf die Weise bekommen wir also mehrere potenzielle Abläufe in eine Anwendung hinein. Und wir wissen, dass es eben sowas wie Scheduler gibt im Betriebssystem, die dann auch darüber entscheiden, welchen dieser potenziellen Abläufe oder Aktivitätsträger, die also die Aktivitäten innerhalb eines Programms eben vorantreiben, welchen solchen Ablauf man zu welchem Zeitpunkt aktiviert. Und heute und auch in den nächsten Vorlesungen wollen wir uns jetzt mal mit einem sehr wichtigen Thema beschäftigen, in diesem Zusammenhang, nämlich was muss ich denn beachten, wenn ich jetzt mehrere solche Abläufe habe, die, wenn ich mehrere Prozessoren oder Prozessorkerne habe, eventuell ja wirklich gleichzeitig ablaufen, für den Fall, dass ich nur einen Prozessorkern habe. Dann habe ich zumindest, wie wir jetzt gelernt haben, im Rahmen von den Scheduling-Kapiteln, gibt es ja die Möglichkeit bei verdrängendem Scheduling, dass das Betriebssystem zu irgendwelchen Zeiten den einen Prozess verdrängt und einen anderen dran nimmt. Diese Zeiten sind für die Prozesse selbst eventuell überhaupt nicht vorhersagbar, sodass ich auch da eben die Situation habe, einer läuft ein Stückchen, dann kommt ein anderer dran, dann kommt wieder der eine dran. Und wann diese Umschaltung zwischen beiden passiert, weiß ich nicht. Ja? Und das ist natürlich schon ein Problem, wenn die Umschaltung zu einem das ist dann ein Problem, wenn diese beiden Prozesse irgendwie auf gemeinsamen Daten, gemeinsamen Betriebsmitteln irgendwie operieren. Dann muss man da irgendwie was dafür tun. Und um dieses Thema geht es heute. Also wie synchronisiere ich Prozesse und wie gehe ich mit Nicht-Sequenzialität, also letztendlich, also Sequenzialität heißt, alles läuft schön hintereinander ab. Wie gehe ich damit um, wenn ich diese Situation eben nicht habe, dass also möglicherweise Sachen parallel laufen oder irgendwie nicht vorhersagbar, in welcher Reihenfolge sie ablaufen. Dazu will ich erst nur ein paar ganz grundlegende Überlegungen machen zur Parallelisierbarkeit, Kausalordnungen und dann aufs Thema Konkurrenz, Koordinierung eingehen und so diverse Verfahrensweisen erläutern. Was sind überhaupt kritische Abschnitte, so Begriffe wie Lebendigkeit und solche Sachen. Ein ganz wesentliches Thema in diesem Zusammenhang ist die Frage der Nebenläufigkeit. Was sind überhaupt nebenläufige Programmabschnitte? Und das ist so auch die Fragestellung zwischen einem sequentiellen und einem nicht sequentiellen Programm. Nebenläufigkeit, der englische Begriff dafür ist Concurrency, bezeichnet also letztendlich das Verhältnis von nicht kausal abhängigen Ereignissen, die sich irgendwie nicht beeinflussen. Aktionen können nebenläufig ausgeführt werden, wenn keine letztendlich das Resultat des anderen benötigt. Ja. Vielleicht bevor ich, es gibt so verschiedene Definitionen zu dem Thema und also diese Erläuterung, wie sie jetzt auf den Folien sind, hat Wosch so mal ausgearbeitet. Ich habe für mich selber eigentlich immer eine relativ primitive Erläuterung von Nebenläufigkeit. Ich will die mal vielleicht kurz voranstellen und man sieht dann letztendlich die Gemeinsamkeiten mit dieser doch etwas vielleicht detaillierteren und präziseren Definition. Also ich rede normalerweise von Nebenläufigkeit dann, wenn ich zwei Ausführungen, irgendwelche Programmabläufe habe und in einem Ablauf 1 gibt es irgendein Ereignis E1 und in einem Ablauf 2 gibt es irgendein Ereignis E2. Naja, vielleicht hier. So, diese Ereignisse sind dann nebenläufig, wenn ich letztendlich keine Aussage darüber machen kann, ob dieses Ereignis E1 zeitlich vor dem Ereignis E2 oder nach dem Ereignis E2 stattfindet. Ja? Und diese Aussagen kann ich dann natürlich nicht machen, wenn diese zwei Abläufe auf zwei Prozessoren parallel, echt parallel ablaufen. Ja? Weil, Gott, hier kommen Interrupts rein, hier kommen Interrupts rein, ein Interrupt muss ja bearbeitet werden, danach läuft das Programm weiter. Aber diese Interrupts verzögern natürlich die Programmausführung. Ja? Und abgesehen davon, dass ich natürlich von zwei Programmausführungen sowieso nicht wirklich auf den Takt genau sagen kann, wie sie vorankommen. Ja? Da können ja Stall-Zyklen beim Speicherzugriff passieren. Ja? Wenn ich auf den Cache wenn ich auf den Speicher zugreife, Daten sind im Cache, dann geht es natürlich schneller, als wenn sie nicht im Cache sind. Ja? Die Fragestellung, wann Cache-Misses auftreten, kann ich so nicht vorhersagen. Es kommt einfach auch darauf an, welche anderen Aktivitäten sonst auf so einem Prozessor noch ablaufen, dann habe ich das Problem, es könnte sein, dass ich auf den Speicherzugriff greife und ich bekomme einen Page-Fault, weil die entsprechende Seite auf den Hintergrundspeicher ausgelagert ist und das Betriebssystem muss die Seite einlagern und zack, habe ich eine Verzögerung von vielen Millisekunden. Ja? Das heißt also, wenn Sie zwei Abläufe haben, können Sie allein vom Programm her ohnehin nicht sagen, wie schnell die vorankommen. Ja? So. Und damit können Sie von zwei Ereignissen erstmal, wenn das parallel abläuft, nicht sagen, ob das eine vor dem anderen kommt. Ja? Eine andere Situation, die natürlich passieren kann, also ich habe so einen Programmablauf und da gibt es auch wieder dieses Ereignis E1 und jetzt haut irgendwann ein Interrupt rein. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Der Interrupt haut vorher rein, dann wird eine Interrupt-Routine bearbeitet und wenn die fertig ist, läuft dieser Ablauf weiter. Wenn ich in der Interrupt-Routine das Ereignis E2 habe, ja gut, in dem Fall passiert E2 offensichtlich vor E1. Kommt der Interrupt ein klein bisschen später, ja, dann passiert E2 nach E1. Und das kann ich auch nicht sagen. Ja? Also auch in so einer Situation habe ich letztendlich hier Nebenläufigkeit. Ja? Und die dritte Situation ist, ja gut, der eine Prozess läuft vor sich hin, dann kommt ein Time-Interrupt, der Scheduler schaltet um auf einen anderen, der läuft so ein Stückchen vor sich hin, es kommt wieder ein Time-Interrupt und schaltet wieder zurück auf den ersten, ne? Also mit präemptivem Scheduling. So, und wenn ich jetzt auch hier wieder ein Ereignis E1 und ein Ereignis E2 betrachte, ja, wäre der Interrupt ein bisschen vorher gekommen, dann wäre das Ereignis E1 hier. Ja? Auch da habe ich letztendlich Nebenläufigkeit. Ja? Also letztendlich immer so diese Grundsatzsituation, ich weiß eigentlich nicht, wenn die so vor sich hinlaufen, was da passiert. So, das ist so meine, sagen wir mal, ja, vielleicht etwas simple Betrachtung des Ganzen, die aber das Problem sicherlich deutlich macht. Wenn ich von zwei Ereignissen das nicht sagen kann, dann habe ich natürlich ein Problem, wenn die irgendwie voneinander abhängen. Ja? So, und die Definition, jetzt, die wir jetzt hier haben, geht also so auf diese Abhängigkeit ein ganzes Stück weiter ein und behandelt letztlich in den gleichen Rahmen, aber differiert doch ein bisschen. So, die sagt es aus im Endeffekt, also Nebenläufigkeit bezeichnet das Verhältnis von nicht kausal abhängigen Ereignissen. Aktionen können nebenläufig ausgeführt werden, wenn keine das Resultat des anderen benötigt. Ja? Also das passt natürlich hier, ne? Das kann nebenläufig sein, wenn eben die nichts miteinander zu tun haben. Wenn wir jetzt mal so ein Beispiel hernehmen, ich habe hier diese fünf Aktionen und ja gut, die ersten zwei können natürlich nebenläufig zueinander ausgeführt werden, zwei Zuweisungen an unterschiedliche Variablen, ist völlig egal, ob das eine vor dem anderen passiert. Ja? Eins und drei oder zwei und drei beeinflussen sich natürlich sehr wohl, denn drei würde natürlich ein anderes Ergebnis bekommen, wenn 1 oder 2 noch nicht ausgeführt wäre. Ja? Also die kann ich auf jeden Fall nicht nebenläufig zueinander ausführen. 3 und 4 sind ganz interessant. 3 und 4 greifen hier auf die gleichen Variablen zu. Ja? Also sie nutzen letztendlich abstrakt gesprochen die gleichen Ressourcen im Rechner, wenn man jetzt die Speicherzellen als Ressourcen betrachtet. Ja. Aber es ist trotzdem kein Problem, dadurch, dass sie nur lesend darauf zugreifen, ist es eigentlich völlig egal, ob die eine Operation oder die andere Operation zuerst passiert oder ob das wirklich parallel passiert. Ja. Also auch in meinem Sinne hier, also bei 3 und 4, wenn die können nebenläufig ausgeführt werden, weil die Reihenfolge einfach egal ist. 5 natürlich wieder nicht. Denn 5 natürlich nicht, weil wenn 4 eben noch nicht ausgeführt wurde, dann ist in Barfu ja noch nicht der richtige Wert drin und dann würde bei 5 ein anderes Ergebnis rauskommen. Ja. So, unter Kausalität versteht man jetzt ganz generell natürlich die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung, das heißt die ursächliche Verbindung von zwei Ereignissen. Und Ereignisse sind nebenläufig, wenn eben keine Ursache des anderen ist. Ja. Also insofern ist ein bisschen anders zu meiner Definition, die ich da hatte, weil ich gesagt habe, man kann letztendlich einfach keine Aussage machen, was zuerst passiert. Und hier geht es also eher darauf, wann dürfen sie quasi nebenläufig sein. Und es ist eben genau dann der Fall, wenn eben keine Ursache des anderen ist. Ja. Also jetzt nochmal so, wenn man das auf so einem Zeitdiagramm betrachtet, dann habe ich hier eine ganze Reihe von Ereignissen, die sind alle Ursache von E1, ja, weil sie ja irgendwie Ereignisse, von denen E1 abhängt, irgendwie beeinflussen. Dann habe ich eine Reihe von Ereignissen, die sind Wirkung von E1, weil E1 eben diese Ereignisse alle beeinflusst. Und dann gibt es eine Reihe von Ereignissen, die sind nebenläufig zu E1 oder sie dürfen halt auch vor allem auch nebenläufig zu E1 sein, weil sie letztendlich mit E1 so nichts zu tun haben. Ja? Also diese. Ja. Und insofern könnte man das eben auch definieren, es ist dann in diesem Sinne nebenläufig, wenn es irgendwo anders, quasi anderswo im Sinne dieser so eines Diagramms liegt. Das heißt also quasi weder in der Zukunft noch in der Vergangenheit des anderen. Und dann gibt es kann aber durchaus sein, dass diese anderen Ereignisse da gibt es schon auch Ursachen und Wirkungen, die haben aber nichts mit E1 zu tun. Ja? So, und mit diesem Problemkomplex muss man sich natürlich jetzt irgendwie beschäftigen. Also es geht letztendlich einfach darum, auch wann muss ich Rangfolgen bilden und einhalten, eben aus Gründen von Daten oder auch aus Gründen von Zeitabhängigkeiten. Ja? Also Aktionen können, wenn um ein korrektes Ergebnis zu produzieren, immer dann nebenläufig stattfinden, wenn keiner das Resultat des anderen benötigt. Also ich muss die Datenabhängigkeiten betrachten und im Speziellen aber auch noch, also gerade in Echtzeitbetriebssystemen ist es wichtig, wenn keine die Zeitbedingungen der anderen verletzt. Ja? Es kann also durchaus sein, dass irgendwelche durchaus nebenläufigen Aktionen einen Einfluss haben, weil sie zum Beispiel durch Speicherzugriffe den Speicherbus blockieren und dadurch die Speicherzugriffe eben von einem völlig nebenläufig stattfindenden Prozess einfach ausbremsen. Ja? Und dadurch gibt es zwar keine Datenabhängigkeit, aber es gibt eine zeitliche Abhängigkeit. Dadurch, dass der gebremst wird, braucht er plötzlich länger. Oder was vielleicht noch krasser ist, der eine Prozess braucht sehr viel Speicher und bewirkt im Rahmen des globalen, der globalen Zeiten-Ein- und Auslagerung, bewirkt er, dass also irgendwelche Speicherbereiche ausgelagert werden auf die Platte und der andere Prozess, der ansonsten überhaupt nichts mit dem zu tun hat, läuft es auf einen Page-Fault und muss erst eine Seite wieder einlagern, die auf den Hintergrundspeicher ausgelagert wurde und braucht dadurch wesentlich länger. Und das kann natürlich, wenn ich Echtzeitbetrieb habe, das dazu führen, dass irgendwelche Zeitpunkte eben verpasst werden, was nicht sein darf, oder vielleicht bei einem also bei festen Echtzeitsystemen zumindest nicht zu oft passieren darf, ne? Oder auch, dass Zeitintervalle eben nur in begrenztem Umfang gedehnt werden dürfen, sodass irgendwelche Termine eben nicht verpasst werden. Also auch das ist eine Problematik, an die man denken muss, an die man vielleicht nicht unmittelbar denkt, aber die natürlich in manchen Systemen durchaus wichtig sind. Also ich erinnere mich, vor vielen Jahren hatten wir mal so Untersuchungen gemacht, dass das war so in der Zeit, als die Rechner so langsam die Leistungsfähigkeit hatten, um Videodaten ordentlich wiedergeben zu können. Ja, ich meine, um Videodaten vernünftig wiedergeben zu können, müssen sie halt letztendlich 25 Frames pro Sekunde vernünftig ausgeben können. Ja, das ist noch nicht immer so, dass Rechner das einfach so können. Ja, ich meine, heutzutage kein Thema, aber so vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren, ja, 10 Jahren ging es schon, aber vor 15 Jahren war das durchaus noch ein Thema. Und da gab es auch schon Multiprozessoren und da hatten wir also tatsächlich solche Effekte. Auf dem einen Prozessor lief eben so eine Videowiedergabeprogramm und auf dem anderen haben wir halt irgendwas gerechnet. Und wenn wir da zu heftig gerechnet haben oder zu heftig auf den Speicher zugegriffen haben, dann hat die Videowiedergabe plötzlich geruckelt, obwohl dieses Videowiedergabeprogramm wirklich einen Prozessor für sich alleine hatte. Ja. Und haben dann also so Mechanismen ins Betriebssystem eingebaut, dass wir zum Beispiel eben bei Speicherzugriffen Prozesse ausgebremst haben, künstlich ausgebremst haben, damit die eben nicht zu intensiv auf den Speicher zugreifen und damit eben diese Videowiedergabe behindern können. Gut. So, letztendlich ist also die Fragestellung, wie geht man mit Ereignissen und Aktionen gleichzeitiger Prozesse um? Und wenn wir also so eine Ist-Ursache von oder Ist-Wirkung von Beziehung haben, dann müssen wir koordinieren. Das kann man entweder vor der Laufzeit bereits machen, dass man also letztendlich im Sinne eines statischen Schedulings das vorberechnet, dass das funktioniert. Oder man macht es eben zur Laufzeit. Gerade wenn man eben dynamisches Scheduling hat und nicht weiß, wann wer dran kommt, dann kann man das eigentlich nur zur Laufzeit machen. Und wenn wir nebenläufige Ereignisse und Aktionen haben, dann bedeutet das implizit eigentlich, dass wir dann letztendlich von Parallelität sprechen können oder echte Parallelität auch nutzen können. Und dieses gesamte Kapitel, über das wir jetzt dann sprechen und auch jetzt die nächsten Wochen, ist gerade vor diesem Hintergrund natürlich von so großer Bedeutung, weil eben paralleles Arbeiten auf Rechnern jetzt gerade eben durch die Multicore-Prozessoren in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen hat. Ich meine, wir beschäftigen uns zwar seit 20 Jahren mit parallelen Rechnern oder mehr sogar noch, also ich jetzt nicht, aber Kollegen. Lange Zeit war das im Prinzip doch so eine Nischengeschichte, ja, im Bereich der Forschung, im Bereich des High-Performance-Computing hat man sich natürlich intensiv mit beschäftigt, aber dass das so wirklich quasi Alltagsprobleme werden, ist eigentlich jetzt erst in den letzten Jahren eben mit den Mehrkernprozessoren aufgekommen. Und der Einfluss natürlich letztendlich auf die Softwareentwicklung insgesamt ist enorm, ja, weil natürlich viel mehr Menschen, im Prinzip jeder Softwareentwickler heute, mit den Problemen von parallelen Abläufen beschäftigen muss. Ja. Das war lange Zeit im Endeffekt eine feine Angelegenheit. Programme liefen sequenziell. Man musste sich eben um Koordinierungsfragestellungen überhaupt nicht kümmern. Es lief ja sowieso alles der Reihe nach ab. Und die Prozessoren wurden immer schneller, weil sie einfach schneller getaktet wurden. Ja? Und da haben wir jetzt seit ein paar Jahren eben letztendlich einfach eine Grenze erreicht, irgendwo so im Bereich von ein paar Gigahertz. Und seitdem überlegt man eben, wie bekommt man höhere Leistungsfähigkeit. Und die einzige Möglichkeit, eben weitere Leistungssteigerungen zu bekommen, ist eben, ja, letztendlich parallel zu rechnen. Damit handelt man sich eben einen Haufen Probleme ein. So, und die Frage ist, wie geht man mit diesen Problemen um? Also, wie erkennt man sie erstmal und wie geht man mit ihnen um? Also, im Endeffekt ist natürlich die Fragestellung, wenn ich gleichzeitig Aktivitäten habe, aber ich habe nur exklusiv nutzbare Betriebsmittel, dann muss ich irgendwie, ja, zum Beispiel den Zugriff darauf serialisieren oder sequenzialisieren, also wirklich einer nach dem anderen. Ja. Da gibt es unterschiedliche Maßnahmen, die sehr unterschiedliche Auswirkungen haben. Das eine ist blockierend zuzugreifen, also das Blockieren zu machen. Das heißt letztendlich, ich gehe pessimistisch an die Sache ran. Ich gehe davon aus, es könnte ja was passieren, also muss ich Vorkehrungen treffen. Die andere Annahme wäre, das ist die optimistische, das ist das nicht blockierende Verfahren. Ich gehe mal davon aus, es wird schon nichts passieren, aber wenn dann doch mal was passiert ist, dann habe ich letztendlich trotzdem einen Mechanismus, um das wieder in Ordnung zu bringen. Ja? Und gut, ich meine, das ist natürlich die Frage jetzt, wenn man sagt, ich habe also so, wenn man einfach mal an gemeinsamen Zugriff auf irgendeine Variable denkt, die eben irgendwie modifiziert wird und wir haben zwei parallele Abläufe, dann kann man natürlich davon ausgehen, ja, wenn ich da irgendwo diese zwei Ereignisse E1 und E2 habe und nehme an, die greifen wirklich auf die gleiche Variable zu und es ist eben nicht egal, ob das oder das andere zuerst stattfindet, dann kann ich natürlich davon ausgehen, okay, ich frage hier immer ab, nee, hier umgekehrt, E2, wenn E2 nach E1 stattfinden soll, ich frage hier immer ab, hat E1 stattgefunden? Also im Sinn, Sie kennen Sie ja Semaphore-Synchronisation, ich mache hier also immer eine P-Operation und mache hier immer die V-Operation. Gut, es kostet mich jedes Mal diese P-Operation, obwohl ja vielleicht es gar nicht nötig wäre. Ja? Und ja, insofern ist es ein bisschen ein blödes Beispiel, weil das natürlich jetzt eine sehr billige Art an der Stelle ist, wo ich einfach drüber rauslaufe. Machen wir was anderes. Als Beispiel, ich greife hier modifizierend auf eine Variable zu und hier modifizierend auf eine Variable zu. Also im Sinn von A++. Ja? A++ heißt im Endeffekt, beim normalen Prozessoren, wenn ich also nicht atomare Befehle habe, um dieses Inkrement durchzuführen, dass ich erstmal einen Load machen muss, von der Variablen A, dann inkrementiere ich A und dann mache ich einen Store davon. Ich habe also drei Operationen, Load, Increment, Store und das ist nicht atomar. Und wenn ich einen Load gemacht habe und dann macht der andere auch einen Load, dann geht ein Inkrement verloren. Das hatten wir ja in Systemprogrammierung 1 irgendwo bei den Interrupts solche Beispiele mal gehabt. So, jetzt kann ich natürlich hier immer sagen, ich mache immer einen Lock vorher und mache immer einen Unlock nachher, um letztendlich den anderen auszusperren. Oder ich sage, ich mache das halt mal und gucke mir hinterher an, ist was passiert? Gab es quasi einen konkurrierenden Zugriff? Und wenn es den konkurrierenden Zugriff denn gegeben hat, dann muss ich letztendlich die Operation wiederholen. Ja? Also das sind so die, letztendlich diese zwei Verfahren, blockieren, nicht blockieren. Und nachdem man davon ausgehen kann, dass zu 99, irgendwas Prozent ja doch nichts passiert ist, ist natürlich diese Sache zu sagen, okay, ich sperre andere nicht aus, sondern ich laufe einfach mal durch und gucke mir hinterher an, ist was passiert und wenn was passiert ist, bringe ich es in Ordnung. Eventuell im Hinblick auf die Parallelität die bessere Vorgehensweise. So, und letztendlich der Begriff, der hinter dem Ganzen steht, ist die Synchronisation oder im Englischen dann eben Synchronization. Und der Begriff ist eigentlich ein bisschen irreführend an der Stelle. Gerade wenn es um die Synchronisation von solchen parallelen oder nebenläufigen Aktionen geht. Synchronisation, wenn man so im Wörterbuch nachschaut, heißt letztendlich das Herstellen von Gleichzeitigkeit. Und in aller Regel, wenn ich jetzt so eine Koordinierung der Kooperation und Konkurrenz zwischen Prozessen mache, dann will ich sie ja in aller Regel eben nicht synchron haben, ich will sie eben nicht gleichzeitig haben, sondern ich will genau das Gegenteil erreichen, dass sie eben hintereinander ablaufen. Mein früherer Chef hat deswegen eigentlich immer gesagt, also im Deutschen verwendet er das Begriff Synchronisation tatsächlich nur, wenn er Gleichzeitigkeit herstellen kann, wenn er Abläufe irgendwie auf einen gemeinsamen Stand synchronisieren möchte. Ansonsten hat er immer den Begriff Koordinierung verwendet, im Sinne von gegenseitigem Ausschluss und so. Ja. Aber wenn Sie die Literatur anschauen, dann wird es im Deutschen überhaupt nicht konsequent irgendwie durchgehalten und in aller Regel wird eben von Synchronisation gesprochen, wenn man eben genau das Gegenteil von Gleichzeitigkeit meint. Gut. So, also es geht um die Koordination der Kooperation und Konkurrenz zwischen Prozessen, das ist das Wesentliche. Ich meine, der Begriff steht natürlich auch für andere Sachen, also zum Beispiel den Abgleich von irgendwelchen Uhren oder auch den Abgleich von Dateien, von Daten in verteilten Systemen. Ja? Also wenn ich Daten synchronisiere, um den gleichen Datenbestand herzustellen. Oder auch die Sequenzialisierung von Ereignissen entlang von der Kausalordnung, auch da spricht man von Synchronisation. Also wir meinen jetzt, wenn wir von Synchronisation sprechen, wirklich eigentlich Koordinierung. Ja? So, und es gibt verschiedene Herangehensweisen, wie man das machen kann. Das eine wäre eine analytische Herangehensweise. Man guckt sich eben an, welche Abhängigkeiten habe ich, welche Reihenfolgebeziehungen, Kausalordnungen habe ich und leite daraus im Prinzip ein entsprechendes Scheduling ab. Also, oder ein Schedule, also eine Reihenfolgeplan, wie ich die Prozesse dann dran nehme. Das wäre eine implizite Synchronisation. Ja? Wenn ich natürlich, funktioniert natürlich bei echter Parallelität nur eingeschränkt. Ich muss natürlich dann letztendlich meine Ablaufpläne für die Prozesse auf mehreren Prozessoren irgendwie eben zeitlich entsprechend einplanen, dass das gut geht. Dass ich eben da auch keine Probleme beim Zugriff auf solche oder beim Stattfinden von solchen Ereignissen hat. Was in aller Regel eben sonst aber gemacht wird, ist, dass man über Programmiertechniken konstruktiv rangeht, also explizit synchronisiert und im Programm irgendetwas drinstehen hat, was eben Aussagen darüber macht, was jetzt eben da passieren darf. Gut. Und das werden wir uns dann vor allem dann auch nächste und übernächste Woche dann im Detail anschauen, welche Techniken es eben gibt, um zu synchronisieren. Und ein bisschen was haben Sie ja schon kennengelernt mit den Semaphoren. Und wir werden also dann uns etliche weitere solche Verfahren hier noch angucken. So, wenn man jetzt über Betriebsmittel spricht und auch Betriebsmittelarten, dann kann man eine ganze Reihe von unterschiedlichen Betriebsmittelarten unterscheiden. Solche Sachen wie Hardware, CPU, Speicher, Geräte. Ja, auch Signale. Wenn ein Prozess einem anderen Prozess ein Signal schickt, das ist ja etwas, worauf Sie warten können. Ja? Indem Sie also einfach darauf warten, dass der andere Ihnen signalisiert, dass er was getan hat. Ja? Also so eine V-Operation ist im gewissen Sinne natürlich eine Signalisierung. Ja? Man kann auch sagen, also dass letztendlich die Freigabe, also dass diese, so ein Semaphor ein Betriebsmittel ist und mit dem V signalisieren Sie diesen Semaphor. Und manchmal heißt die V-Operation, also in manchen Semaphore-Implementierungen heißt die auch Signal. Sie signalisieren eben, dass er jetzt frei ist. Und so ein Signal ist im Endeffekt letztlich auch eine Art von Betriebsmittel, auf das Sie warten können. Ja. Jetzt habe ich über ein Software-Signal gesprochen. Hardware-Signale natürlich auch. Sie warten auf ein Signal von der Tastatur, ja? dass einfach eine Taste gedrückt wurde. Ja? Oder Sie haben irgendwie einen Sensor irgendwie dran, angeschlossen an irgendeinem Mikrocontroller und warten darauf, dass der irgendwie ein Bewegungsmelder oder sowas, dass dann ein Signal kommt. Ne? So. Und das ist ja natürlich auch eine Synchronisation an der Stelle. Ja, Sie müssen dann Ihren Ablauf, vielleicht müssen Sie so lange warten, bis eben dieses Signal eintrifft. Im Fall von Software, Dateien, irgendwelche eine Ausgabe, Puffer, ja, wenn Sie Daten irgendwohin übertragen wollen. Die Seitenrahmen, also die Speicherbereiche, in denen die einzelnen Seiten eines Prozesses eingelagert werden können, also im physikalischen Hauptspeicher. Irgendwelche Deskriptoren, also irgendwelche Datenstrukturen im Betriebssystem, die möglicherweise irgendwo begrenzt sind, nicht in beliebiger Menge vorhanden sind. Auch wieder Signale auf Software-Ebene, irgendwelche Nachrichten von einem Prozessor an anderen und so weiter. Und wenn man das jetzt mal anguckt, es gibt also Betriebsmittel, die einerseits konsumierbare Betriebsmittel, das heißt, ich warte auf diese, zum Beispiel auf ein Signal. Ein Signal ist ein konsumierbares Betriebsmittel, ich warte drauf und wenn das Signal eingetroffen ist, ja, dann ist es weg. Ja, dann habe ich es quasi im gewissen Sinne verbraucht. Ja, ich habe auf das Signal gewartet und indem quasi durch die Annahme des Signals verbrauche ich es und es kann auch kein zweiter mehr irgendwie. Ja, der braucht ein neues Signal. Ja. Auch irgendwelche Daten, wenn Sie zum Beispiel eine Interprozesskommunikation bauen. Ja. Jetzt in Übungen momentan, Sie haben einen Socket und lesen vom Socket Daten. Ja? Das sind ja auch Betriebsmittel, Sie warten darauf, im Zweifelsfall natürlich, wenn Sie einen Read auf den Socket machen, es sind keine Daten da, dann blockiert dieses Read ja, solange bis Daten kommen. Das heißt, Sie synchronisieren sich letztendlich darauf Und wenn Sie diese Daten entgegennehmen, konsumieren Sie die, weil Sie sie ja quasi rausholen aus dem Socket, aus diesem Ein-Ausgabe-Puffer. Ja? Andere Betriebsmittel sind wiederverwendbar. Sowas wie die CPU zum Beispiel. Ja? Die CPU verbrauchen Sie nicht. Ja? Die nutzen Sie eine gewisse Zeit lang, dann geben Sie sie vielleicht frei, dann kann sie ein anderer Prozess nutzen. Ja? Und dann gibt der das wieder frei und das Scheduler teilt den nächsten Prozess zu. Ja? Also sie wird immer wieder verwendet, in dem Fall zeitlich. Ja? Auch Speicher. Also die Seitenrahmen im Hauptspeicher sind wiederverwendbar. Die werden einem Prozess zugeteilt und er kann darauf arbeiten, immer und immer wieder. Sie können vielleicht dann auch freigegeben werden, einem anderen Prozess zugeteilt werden und der kann seine Daten drin nutzen. Ja? Also das verstehen wir an der Stelle unter eben wiederverwendbaren Betriebsmitteln. So, und bei den wiederverwendbaren müssen wir jetzt nochmal unterscheiden zwischen, ja, und das ist jetzt eine interessante Begriffsgeschichte, da wollte ich auch nochmal fragen. Da bin ich mir, das ist so ein Punkt, wo ich mit Wosch über deutsche Begriffe streite. Er hat an der Stelle statt gemeinsam nutzbar und exklusiv nutzbar immer teilbar und unteilbar. Und jetzt wollte ich mal fragen, also wenn Sie an der Stelle wiederverwendbar teilbare Betriebsmittel, wenn Sie das so lesen würden, ja, würden Sie unter, also CPU, ist die CPU ein teilbares Betriebsmittel oder nicht? Ja? Also wenn Sie sagen, teilen, heißt CPU teilen, quasi können zwei gleichzeitig verwenden? Nacheinander. Okay. Also wenn Sie intuitiv teilbares Betriebsmittel, dann würden Sie schon verstehen, das kann ich gemeinsam nutzen. Ist das, für wen wäre das Synonym? Also die Frage. Und wer würde unter teilbar eigentlich was anderes, so CPU, knack, habe ich zwei Hälften. Okay, ja, danke. So verstehe ich das nämlich auch. Ja. Und Wosch versteht das überhaupt nicht, dass ich das so verstehe. Gut, das ist jetzt eigentlich nicht ein Informatikproblem, sondern irgendwo, ja. Und ja. Gut, ist natürlich irgendwo letztendlich auch immer eine Frage, wie es in der Literatur verwendet wird und müssen wir mal sehen. Ich denke, es ist was man im Zweifelsfall natürlich auch mit einer Fußnote klarstellen kann. Ne? Also ich habe es bloß so die letzten Jahre immer wieder gemerkt, auch so gerade so in den Klausurvorbereitungszeiten. Ich meine, gerade bei CPU und teilbar ist klar, da ist es vielleicht relativ naheliegend, diese zeitliche Aufteilung. Ja? Aber wenn ich Speicher nehme, Speicher teilbar, heißt das, ich mache zwei Speicherbereiche draus oder heißt es, ich nutze den Speicher hintereinander? Ja? Einmal darf ihn der eine nutzen oder ich nutze ihn gemeinsam. Also Speicher teilen heißt das jetzt, jeder kriegt die Hälfte oder heißt es, beide können gleichzeitig darauf arbeiten. Ja? Und ich glaube, gerade an der Stelle ist es gar nicht mehr klar. Ne? Also Speicher teilen, ja, beide greifen auf den ganzen Speicher miteinander zu und es passiert nichts. Oder ich mache zwei Hälften draus. Ne? Ja. Gut. Ja, aber jedenfalls, die Problematik, denke ich, ist klar. Es gibt also Dinge, da können mehrere gemeinsam drauf zugreifen. Also zum Beispiel Lesen auf Speicher, Betriebsmittel Speicher, Lesen ist gemeinsam nutzbar. Ja. Es ist in gewissem Sinn vielleicht auch schreibbar gemeinsam nutzbar, das ist aber schwieriger. Und dann gibt es natürlich Dinge, die sind auf jeden Fall nur exklusiv nutzbar. Ja, zumindest zu einem Zeitpunkt die CPU. Ja, also, eine CPU kann zu einem Zeitpunkt immer nur einer benutzen. Ja? Insofern ist sie in diesem Sinne unteilbar, ja? Also nicht gemeinsam nutzbar. Über die Zeit hinweg natürlich dann doch wieder. Ja? Also insofern ist an der Stelle auch immer die Frage, wie betrachtet man es? Betrachtet man es über einen längeren Zeitraum oder betrachtet man es eben zu einem Zeitpunkt? Gut. Ja. Letztendlich, was ich aber in jedem Fall bekomme, ist ein Wettbewerb um Betriebsmittel, also zumindest wenn sie eben nicht gemeinsam nutzbar sind. Da kommt es jetzt eben darauf an, auf die Anzahl und auf die Art der Betriebsmittel, was für eine Art von Synchronisation ich da brauche. Und wenn man jetzt an den Betriebsmitteln das festmacht, bei konsumierbaren Betriebsmitteln, habe ich eigentlich immer eine einseitige Synchronisation. Ich warte quasi, dass die Betriebsmittel verfügbar sind und ich kann sie nutzen. Bei wiederverwendbaren Betriebsmitteln oder gemeinsam verwendbaren, ja, habe ich ja, gemeinsam nutzbaren brauche ich eigentlich dann gar nicht synchronisieren, aber bei exklusiv nutzbaren habe ich eine mehrseitige Synchronisation. Es ist einfach die Frage, darfst du zuerst oder darf ich zuerst? Ja? Also einer von beiden, ja? Kann ja nur zu einem Zeitpunkt dann daran. Ja, und bei nur exklusiv nutzbaren Betriebsmitteln komme ich natürlich eventuell Konfliktfälle. Und Konflikte bekomme ich immer dann, wenn ich nur eine begrenzte Zahl gemeinsamer Betriebsmittel habe, also Speicher zum Beispiel, und eben diese Betriebsmittel eben nur exklusiv nutzbar sind und von derselben Art sind. Wenn es unterschiedliche Art ist, habe ich natürlich, ja, dann sind es eigentlich verschiedene Betriebsmittel. Ja? Dann, nö, sehe ich eigentlich nicht ein. Wer war das? No? Ja, wer war das? Okay. So, und einen Konfliktfall habe ich natürlich letztendlich auch nur dann, wenn der Zugriff darauf gleichzeitig passiert. Ja, also ich brauche gleichzeitige Prozesse. Solange ich also nur hintereinander ablaufende Prozesse habe, habe ich letztendlich natürlich das Problem auch nicht. So, und man spricht dann von Contention oder Wettstreitigkeiten um ein Betriebsmittel, wenn also ein Prozess das Betriebsmittel anfordert, das ein anderer bereits besitzt. Und Contention ist gerade eben im Parallelbetrieb eine ganz, ganz üble Angelegenheit, weil die letztendlich einem die mögliche Parallelität kaputt macht. Ja? Und wenn Sie also viel Contention in einem Programm drin haben, ja, dann können Sie da Prozessoren reinstecken, so viel Sie wollen. Dann bekommen Sie letztendlich da... Hoch, wo ist es? Na, wie schaltet man es aus? Hier, ne? So, okay. ja, also Contention macht Ihnen letztendlich die potenzielle Nutzung von ja, moderner Hardware irgendwo ein Stück weit kaputt. Und das, ja. Letztendlich, was an der Stelle passiert, ist natürlich der anfordernde Prozess, der das Betriebsmittel anfordert, muss blockiert werden. Also er blockiert und wartet auf die Freigabe des Betriebsmittels, die Freigabe eben durch den Prozess, der das Betriebsmittel gerade hat. Und der das Betriebsmittel belegende Prozess löst eben diese Freigabe auf den wartenden Prozess aus, also er deblockiert ihn letztendlich dann wieder. Und wechselseitiger Ausschluss heißt im Prinzip natürlich, also wenn ich eine einfach mehrseitige Synchronisation habe, dann wirkt die natürlich für N-1 Prozesse blockieren. Das heißt, nur einer kann rein und die anderen N müssen warten. Ja, und gerade dann, wenn ich also eine hochgradige Parallelität haben will und ich habe irgendeine Ressource, auf die nur einer zugreifen darf, dann müssen meine, was weiß ich, anderen 100 Prozesse oder wie viel es immer sind, halt zu diesem Zeitpunkt wirklich warten. Ja, und dann ist es natürlich richtig übel, ja, weil ich dann eben ja, im Endeffekt alles ausbremse und ich habe vielleicht entsprechend viele Prozessoren sogar in meinem System, aber die können nicht arbeiten, weil eben alle darauf warten, dass jemand dann eine Ressource bekommt. Das ist also eine Option zum Schutz eines kritischen Abschnitts, aber nicht die einzige Möglichkeit. Also wechselseitiger Ausschluss erfolgt durch Sequenzialisierung, letztendlich per Protokoll. Das Vergabeprotokoll heißt also, das Betriebssystem zu sperren und beim Versuch, auf das Betriebsmittel zu belegen, oder erneut zu belegen, also wenn ein Betriebsmittel bereits gesperrt ist, wird also ein anfordernder Prozess blockiert und ihm wird die CPU entzogen. Und der blockierte Prozess, wenn er dann eben blockiert ist, wartet er auf das Ereignis zur Freigabe des gesperrten Betriebsmittels und darf dann weiterarbeiten. Das ist im Sinne von unserem Prozesszustandsdiagramm dann eben wieder der Übergang zurück von blockiert nach bereit, wenn eben dieses Betriebsmittel wieder freigegeben wurde. Und Freigabe, bei der Freigabe wird natürlich dem Prozess, der das Betriebsmittel gerade hat, das Betriebsmittel entzogen oder er gibt es von sich aus eben ab Und wenn andere Prozesse auf die Freigabe warten, dann erfolgt eigentlich sofort eine Wiedervergabe von Betriebsmitteln. Das heißt, das Betriebsmittel wird entsperrt und alle darauf wartenden Prozesse werden deblockiert. Also gibt es zwei Verfahren. Die eine Möglichkeit ist, ich sage, ich deblockiere alle und die müssen im Prinzip selber wieder neu versuchen, das Betriebsmittel zu bekommen. Und die andere Möglichkeit wäre, ich wähle einen aus und gebe dem das Betriebsmittel. Jetzt kann man natürlich sagen, ist mehr oder weniger doch eigentlich das Gleiche oder vielleicht ist A sogar eigentlich die blödere Methode, weil also 10 warten, ja, einer gibt es frei, alle 10 werden aufgewacht und alle 10 rennen quasi los und wollen es haben und einer kriegt es nur, die anderen 9 müssen sich wieder hinlegen. Die Frage ist, ist das überhaupt eine sinnvolle Vorgehensweise? Ne? Der wesentliche Unterschied zwischen A und B ist, im Fall von A trifft die Entscheidung, wer es bekommt, letztendlich das Scheduling-Algorithmus. Ja? Weil durch das Deblockieren werden diese 10 Prozesse, die da warten, in den Zustand bereit überführt und der Scheduler trifft anhand von Prioritäten oder was immer, trifft er einfach die Entscheidung, wer von den 10 kommt als erster dran. Ja? Und der wird natürlich dann auch das Betriebsmittel bekommen, weil in dem Augenblick ist es ja noch frei. Ja, und der dann als Zweiter drankommt, der hat natürlich dann wieder Pech gehabt, weil dann ist es ja wieder belegt. Wenn der freigebende Prozess direkt einen der Wartenden auswählt, ja, dann ist einfach die Frage, wird an der Stelle, werden die Kriterien, die der Scheduler anwenden würde, wenn alle aufgewacht sind, werden die berücksichtigt an der Stelle oder werden die ignoriert? Ja? Das ist eigentlich so die wesentliche Frage und wir werden das dann später auch sehen. Wenn wir diese Piecewise-Koordinierung machen wir ja auch dann in den Übungen. Da gibt es bei den Condition-Variablen gibt es eben auch so diese Möglichkeit, wenn man die Condition-Variable freigibt, dass man alle Wartenden aufweckt oder nur einen aufweckt. Ja, und das ist genau diese Fragestellung. Ja, überlasse ich es dem Scheduler, die Entscheidung, oder umgehe ich ihn an der Stelle? Ja? Und ja, man kann jetzt nicht sagen, das eine oder andere ist gut oder schlecht. Ja. Sagen wir, den Scheduler umgehen ist in aller Regel wahrscheinlich eher schlecht, denn irgendeinen Sinn macht ja so eine Strategie im Betriebssystem. Und wenn ich daran vorbei agiere, dann, ja gut, dann mache ich sie ein Stück weit wirkungslos. Ja. Die andere Sache ist natürlich, wenn ich sage, ich habe jetzt hier so eine Menge von kooperierenden Prozessen, die eben um so ein Betriebsmittel sich konkurrieren, dann können die vielleicht, wissen die untereinander vielleicht auch, wie sie sinnvollerweise der Reihe nach damit umgehen. Ja? Und dann kann und der Scheduler hat vielleicht gar keine Ahnung, was man jetzt bei diesem speziellen Betriebsmittel sinnvollerweise von der Reihenfolge her tun sollte. Ja? Insofern macht es vielleicht auch Sinn, innerhalb von so einer Gruppe selber dediziert das untereinander auszumachen. Ja? Also, ja, kann jetzt also nicht sagen, die eine oder andere Vorgehensweise ist die bessere oder schlechtere. Aber letztendlich wichtig ist natürlich, nur der Prozess, der das Betriebsmittel besitzt, der es bekommen hat, kann es auch wieder freigeben. Es ist also nicht so, dass irgendjemand anderes für ihn das freigeben kann. Das ist eine ganz wichtige Vorgehensweise. So. Gut. Serialisierung bedeutet letztendlich irgendwo, ja, eine Art von Koordinierung, Synchronisation, man will eine Reihenfolge an der Stelle herstellen. Der Begriff koordinieren, ja, aufeinander abstimmen, nebeneinander stellen, Termine koordinieren, hat unterschiedlichsten Bedeutungen. Das ist ja auch so vielleicht eine Eigenart von Wosch, dass er bei diesen Begriffen immer irgendwo alle möglichen Verwendungen einfach nochmal aufführt. Es verwirrt häufig die Leute dann auch, wenn sie gerade so in der Vorbereitungsphase von der Klausur, dann liest man irgendwelche Begriffe, die dann mit der Thematik gar nichts zu tun haben, muss man schon sehen. Also wenn Wosch mit einem Begriff kommt, das stammt aus irgendeinem Wörterbuch, ne? Und hat jetzt nichts mit der Thematik hier zu tun. Die eigentliche Thematik kommt dann immer erst im Anschluss dran. Ja? Also man sollte sich davon nicht verwirren lassen. Gut, also möglicherweise überlappende Aktivitäten müssen der Reihe nach ausgeführt werden oder sollen der Reihe nach ausgeführt werden und gleichzeitige Prozesse müssen koordiniert werden. Also im kritischen Abschnitt gleichzeitige Prozesse müssen koordiniert werden, damit sie eben beim Zugriff auf die Ressourcen eben kein Problem bekommen. Koordinieren im Sinne von der Reihe nach heißt natürlich letztendlich, dass man gleichzeitig laufende Prozesse verzögern muss. Ja? Und jetzt habe ich, wenn ich jetzt in so einem kritischen Abschnitt drin bin, ja, also ich laufe so vor mich hin und habe hier einen kritischen Abschnitt. Und wenn ich jetzt hier drin bin und es gibt andere Prozesse, die letztendlich auch irgendwo diesen kritischen Abschnitt durchlaufen müssen, muss ich Verzögerungen gleichzeitiger Prozesse erzwingen. Und im Endeffekt, wenn ich potenziell überlappende Prozesse verzögere, also andere, die vielleicht auch in diesen kritischen Abschnitt reinlaufen, dann, ja gut, vermeide ich vermutlich den Konflikt. Und das, da muss man aber näher nochmal drüber nachdenken. Ja? Wenn ich natürlich den Prozess hier, der bereits im kritischen Abschnitt drin ist, verzögere und andere laufen lasse, dann habe ich auf jeden Fall einen Konflikt, weil dann laufen ja die anderen da auch noch rein. Und wenn da nicht mehrere drin sein sollen, dann ist natürlich blöd. Ne? Also das heißt, im Endeffekt, wenn ich im kritischen Abschnitt bin und ich eine Serialisierung mache, dann ist eigentlich die Vorgehensweise, dass ich eben die anderen Prozesse eben verzögere, um eben einen Konflikt zu vermeiden. Und dann muss man eben aber auch nochmal sehen, ob man da weitere Maßnahmen ergreifen muss. Aber das kommt dann später, wenn wir uns die Techniken im Detail nochmal anschauen. Gut, diese Synchronisationsverfahren, die wir uns anschauen werden, gibt es also unterschiedlich. Es gibt einseitig wirkende, wo also einer quasi weiterlaufen kann und andere nur blockiert, ja, oder andere aufhält. Also oder im Sinne von Signalen zum Beispiel, Signale unterdrückt werden, andere Prozesse blockiert werden. Unter Umständen können solche Verfahren auch nicht blockierend wirken, das heißt, andere werden nicht blockiert, aber wenn solche Abläufe, die müssen dann eventuell Sachen wiederholen, wenn sie eben dann doch einen Konflikt ausgelöst haben. Ne? Und eine weitere Klassifizierung ist dann nochmal so behinderungsfrei, sperrfrei, wartefrei. Die Definitionen gucken wir uns dann nachher noch an, spielen aber jetzt so nicht die primäre Rolle jetzt, zumindest in unserem Kontext hier. An der Klassifikation sieht man aber schon, also letztendlich, es gibt eine ganze Menge von solchen Verfahren, mit denen man da agieren kann. So, und diese Verfahrensweisen will ich jetzt nochmal ein bisschen einordnen und dann eben nochmal kritische Abschnitte genauer beleuchten und dieses Thema Lebendigkeit. Wenn wir die Atmosynchronisation jetzt nochmal angucken und die werden dann im Laufe der nächsten Vorlesungen auch folgen, dann unterscheide ich also einerseits einseitige und mehrseitige Synchronisation. Bei der einseitigen Synchronisation gibt es eigentlich im Wesentlichen unterdrückende Synchronisation. Im Wesentlichen unterscheiden tut man also Unterbrechungen, Fortsetzungen, Verdrängungen. Also das ist das, was ich letztendlich auch, ja, ich kann eine Verdrängung unterdrücken, indem ich sage, also momentan darf ich letztendlich eben den Prozessor nicht abgeben. Ja? Oder Unterbrechungen ist ein bisschen ähnliche Geschichte, eben Unterbrechungen unterdrücken. Das wäre genau die Situation hier, dass ich sage, okay, während ich hier irgendwelche kritischen Dinge mache, unterdrücke ich Unterbrechungen, damit eben in der Zwischenzeit, weil im Rahmen der Unterbrechungsbearbeitung halt irgendetwas passiert, was mich hier stören würde. Ne? Und das ist dann insofern einseitig, weil letztendlich der hier quasi den hier ausschließt, aber der hier irgendwie würde dem hier nichts tun. Ja? Weil wenn die Unterbrechungsbearbeitung mal läuft, dann kommt der sowieso nicht mehr dran. Also der normale Ablauf kann ja die Unterbrechungsbearbeitung nicht unterbrechen, ja, oder behindern, sondern nur die Unterbrechungsbearbeitung kann den normalen Ablauf eben unterbrechen. Ja. Also das ist diese Einseitigkeit, die wir da haben. Bei Mehrseitigkeit, da muss man jetzt unterscheiden, blockierende Verfahren, das sind solche Sachen wie Schlossvariablen, also die Locks, oder Bedingungsvariablen oder Semaphore. Und bei den nicht blockierenden, das sind so spezielle Operationen wie Compare and Swap oder Load Linked Store Conditional Operationen bei RISC-Prozessoren, Compare and Swap bei CISC-Prozessoren oder Transactional Memory, spezielle Speicher, die eben ja, Transaktionssemantiken auf größeren Speicherbereichen haben, wo ich also wirklich sage, okay, ich habe hier mehrere Operationen und nur wenn diese Operationen wirklich am Stück durchgeführt werden, quasi werden sie komplettiert, wenn zwischendrin irgendwas modifiziert wird, wird das Ganze auf den ursprünglichen Zustand zurückgesetzt. Ja. Es sind momentan sehr moderne Verfahren, auch sehr komplexe Verfahren, also Transactional Memory wird momentan in Hardware eigentlich nur auf speziellen IBM, auf PowerPC basierenden Systemen ist es realisiert im Moment, ist die einzige Architektur, die sowas hat. Intel will nächstes Jahr was auf den Markt bringen, was Transactional Memory Konzepte hat. AMD hat seit ein paar Jahren ein Konzept dafür vorgesehen, aber bislang nicht realisiert. Sun bzw. Fujitsu mit dem Spark-Prozessor hatte vor etlichen Jahren mal so ein Konzept angekündigt und dann wieder abgeblasen. Also das ist so, ja, ist momentan so das High-End letztendlich dessen, was die woran die Hardware-Hersteller arbeiten. Ja. Und die Idee gerade bei eben Transactional Memory ist eben, dass also wirklich mehrere gleichzeitig irgendwelche Modifikationen auf dem Speicher machen können. Und wenn sie sich nicht in die Quere gekommen sind, läuft das alles wunderbar durch. Und wenn sie sich in die Quere gekommen sind, dann kann man eben auf den Zustand vorher zurücksetzen und dann lässt man halt erst den einen und dann den anderen durch. Ja. Und nachdem man eben davon ausgeht, solche Konflikte passieren in aller Regel nicht, geht das meistens eben gut und dann ist das sehr schnell. Und wenn es mal nicht gut geht, naja gut, dann muss man halt den Aufwand treiben und quasi das Zeugs wieder aufräumen. Gut, also das ist so die grobe Landkarte, in der wir uns da befinden. Und die grau hinterlegten Techniken werden wir uns nochmal genauer anschauen dann. Bei den einseitigen, also die unterdrückenden Ereignisse, also die Unterbrechungen und Verdrängungen schauen wir uns an. Und bei den mehrseitigen schauen wir uns letztendlich bei den Prozessen, also blockierend und nicht blockierend auf Prozesse wirkend, eben gerade die Locks oder Schlossvariablen, Sperrvariablen heißen sie manchmal auch, und gut, Bedingungsvariablen und Semaphore kennen wir ja schon, aber schauen wir uns auch nochmal detaillierter an. Solche Verfahren gibt es auch noch auf verschiedenen Ebenen. Auf programmiersprachlicher Ebene gibt es gerade für blockierende Synchronisation so Konzepte wie eben auch Monitore. Auch die werden wir uns noch mal ein bisschen genauer anschauen, weil sie einfach vom Konzept her eigentlich ein sehr hübsches Konzept sind. Dass man in der Praxis eigentlich auf programmiersprachlicher Ebene heutzutage findet man schon, natürlich, was rede ich. Bei Java findet man, synchronized Methoden in Java sind Monitore. Gut, Bedingungsvariablen werden wir dann auch im Zusammenhang. Sind einerseits ein Bestandteil von den Monitoren, gibt es aber auch im Zusammenhang mit den Thread-Koordinierungen unter Unix. Gucken wir uns an. Gut, auf Ebene 3 haben wir, also Verdrängungen und Unterbrechungen ist ein bisschen was Ähnliches. Das eine ist eben eher auf Software-Ebene, Unterbrechungen ist auf Hardware-Ebene. Also so die Verdrängungen, das ist quasi das, was wir mit dem Signal-Handling inzwischen in Übungen auch kennengelernt haben. Ne? Also wenn ich einen Signal-Handler habe, ist im Prinzip ja eine Unterbrechung eigentlich von dem Ablauf, aber es ist eben auf einer höheren Ebene. Semaphore-Konzepte sind auch letztendlich auf Funktionsebene, also oberhalb des Betriebssystems und auf Ebene 2 letztendlich auf Hardware-Ebene. Dort habe ich eben so Lock-Mechanismen oder spezielle Maschinenbefehle wie Compare and Swap oder eben die Hardware-Interrupts. So. Dann gucken wir uns erstmal die einseitige Synchronisation an. Unilateral wirkende Synchronisation, das heißt, die Verfahren haben die Auswirkung nur auf einen der beteiligten Prozesse. Ja. Und an der Stelle gibt es jetzt zwei verschiedene Begriffe nochmal, also einerseits Bedingungssynchronisation. Der Ablauf des einen Prozesses ist abhängig von der Bedingung und der andere Prozess erfährt keine Verzögerung in seinem Ablauf. Ja. Gibt es also die unterschiedlichsten Verfahren irgendwie. Also ein Verfahren, das Sie kennen an der Stelle, ist so eine Synchronisation mit Hilfe von Semaphoren. Ja? Gerade wenn wir eben hier zwei Ereignisse haben und wir wollen, dass Ereignis E2 auf jeden Fall nach E1 stattfindet, also zumindest diejenigen, die die Miniklausur mitgeschrieben haben und vielleicht die Aufgabe sogar lösen konnten oder im Nachhinein jetzt wissen, wie sie sie gelöst hätten, wenn E2 erst nach E1 stattfinden darf, dann mache ich hier eine P-Operation und nachdem E1 stattgefunden hat, mache ich eine V-Operation. Ne? Und das ist eine einseitige Synchronisation, weil der Ablauf 1 wird immer durchlaufen. Ja? Ist also der zweite Bullet hier, er fährt keine Verzögerung in seinem Ablauf. Der Ablauf 2 hier erfährt eine Verzögerung, eventuell eben, wenn die P-Operation blockiert, weil die V-Operation noch nicht stattgefunden hat. Das wäre also diese Bedingungssynchronisation. Das ist ein Verfahren, wie man sowas realisieren kann. Logische Synchronisation, da resultiert das Ganze einfach aus der logischen Abfolge der Aktivitäten. Also es ist irgendwie, ist diese Synchronisation irgendwie durch ein Rollenspiel von beteiligten Prozessen vorgegeben, also jetzt nicht durch irgendwelche speziellen Synchronisationsmaßnahmen, sondern irgendwie, dass eben der eine produziert irgendwelche Daten, die der andere verbraucht oder irgend solche Sachen. Also letztendlich einfach auf Anwendungsebene irgendwie das Ganze. Ja. Wenn man sowas in so einer Situation kann es durchaus auch sein, dass andere Prozesse auch noch beteiligt sind an der ganzen Geschichte. Also es könnte auch sein, dass die Veränderung von der Bedingung, auf die ein Prozess wartet, von einem dritten Prozess herbeigeführt werden muss. Ja? Also in dem Fall ist es relativ einfach, aber es könnte ja auch sein, dass der hier einem Dritten etwas signalisiert und erst dann darf der hier weiterlaufen oder so. Ja, also auch solche Sachen sind natürlich einseitig an der Stelle, weil derjenige, der etwas signalisiert, kann durchlaufen, aber es ist nicht eine direkte Interaktion zwischen Zweien, sondern es sind eventuell auch noch weitere dazwischen beteiligt. So, also einseitige Synchronisation, einer ist quasi unbehelligt und der andere erfährt eine Verzögerung. Habe ich im Endeffekt eben auch hier bei den Signalen, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Signale blockiere und hier wieder deblockiere oder Interrupts blockiere und deblockiere, dann kann der durchlaufen, aber die Interrupt-Bearbeitung wird verzögert, solange wie die Interrupts ausgeschlossen sind. Ja. Also auch Interrupts blockieren oder Signale blockieren, das kommt in Übungen dann nochmal, wir haben ja bisher erst den einfacheren Teil von der Signalschnittstelle betrachtet, aber man kann Signale auch quasi vorübergehend ausschließen. Hatten wir zusammen mit dem SIG-Action, während eine Signalbearbeitung läuft, sind weitere Signale ja blockiert, ja, vom gleichen Typ. Und, aber genauso wie man während einer Signalbearbeitung Signale blockieren kann, kann man sie auch ganz generell blockieren. Ja, und einfach sagen, momentan möchte ich nicht gestört werden. Ne? Und das ist eben auch eine einseitige Synchronisation an der Stelle. Mehrseitige Synchronisation ist multilateral. Die Auswirkungen die Verfahren haben gegebenenfalls auf alle beteiligten Prozesse Auswirkungen. Und welcher der beteiligten Prozesse verzögert wird, ist erstmal nicht vorhersehbar. Ja? Das klassische Beispiel hierfür ist der wechselseitige Ausschluss, also die erzwungene sequentielle Ausführung von Anweisungsfolgen. Ja? Also hier irgendwelche Ereignisse E3 und E4, die vielleicht etwas, also es sind etwas komplexere Ereignisse, wo ich dann sage, okay, ich mache hier vor ein P und hier ein V und mache hier vor auch ein P und danach ein V. Damit serialisiere ich das Ganze auf jeden Fall. Ne? Wenn einer von beiden betritt den kritischen Abschnitt zuerst, schließt damit den anderen aus, arbeitet ihn durch und lässt dann erst den anderen zu. Ja? Und ob jetzt der zuerst das P schafft oder der zuerst, ja? Gut, das ist natürlich eine haarscharfe Angelegenheit. Ne? Also vielleicht war der hier ein paar Ticks zuerst dran und dann, ja gut, heißt das natürlich im Endeffekt, quasi, dass erst, nachdem er hier die V-Operation gemacht hat, der andere loslaufen darf. Ja? Und also quasi, dass das ganze Ding hier eben so lange verzögert wird. Ja. Ja, und hier wird er wieder freigegeben. Gut, und nachdem man da eben nicht weiß, wer von beiden es zuerst schafft, eben diese mehrseitige Synchronisation. Ja? Der eine kann den anderen ausbremsen, der andere kann den einen ausbremsen. Und das Ziel ist natürlich letztendlich an der Stelle also eine zeitlich begrenzte und dann exklusive Betriebsmittelvergabe, die dadurch erfolgt. Ja? Und ja, das klassische Beispiel dafür ist eben der kritische Abschnitt, der auf diese Weise geschützt wird. Und ja, zwei Arten letztendlich. Wettlauf intolerant heißt letztendlich also wirklich wechselseitiger Ausschluss. Die Verzögerung gegebenenfalls folgender gleichzeitiger Prozesse. Wettlauf tolerant heißt ja eine nicht sequenzielle Ausführung. Und nur ja, überlappte gleichzeitige Prozesse müssen verzögert werden. Das heißt also, wie erkläre ich jetzt den Unterschied? Also im ersten Fall heißt es, wenn einer im kritischen Abschnitt drin ist, dann lässt er keinen zweiten rein. Im anderen Fall dürfen mehrere rein, aber innerhalb des kritischen Abschnitts muss ich eventuell quasi feingranular irgendwo mal jemanden ein Stückchen verzögern, um ja, eben einzelne Operationen oder sowas auf die Reihe zu bekommen. Ja. Man könnte natürlich im Prinzip sagen, also letztendlich, ich habe nicht einen großen kritischen Abschnitt, sondern ich habe sehr feingranulare kleine kritische Abschnitte dann, aber da reden wir dann wirklich über einzelne Operationen oder sowas, auf denen dann das durchgeführt wird, wo eventuell auch nochmal eben einfach Operationen wiederholt werden, ja, um eben dann korrekte Ergebnisse zustande zu bekommen. So, wenn wir jetzt die verschiedenen Betriebsmittelarten, die wir ja so unterschieden haben, eben gemeinsam nutzbare, konsumierbare, und so weiter betrachten und die Synchronisationstechniken. Ja, letztendlich einen Ausschluss von gleichzeitigen Prozessen muss ich natürlich nur in bestimmten Fällen machen. Also letztendlich nur beim Zugriff auf ja, exklusiv nutzbare und heilbare und wiederverwendbare Betriebsmittel. Und ich brauche den Ausschluss natürlich bei der Inanspruchnahme eines konsumierbaren Betriebsmittels, denn letztendlich, ich erwarte natürlich, dass das Betriebsmittel an der Stelle von Produzenten bereitgestellt wird. Ja? Und insofern muss ich so lange mich blockieren, synchronisieren, bis eben ja, der Produzent eben das Betriebsmittel bereitstellt. Ist ein bisschen ähnlich natürlich dann wieder mit dieser Art der Synchronisation, die ich hier habe, dass ich sage, das Ereignis E1 darf erst nach E2 stattfinden. Ja. E2 darf erst nach E1 stattfinden. Den Schutz des kritischen Abschnitts kann ich auf zwei Arten machen. Also das Pessimistische wäre eben der wechselseitige Ausschluss. Der kritische Abschnitt ist ein sequenzielles Programm. Und wie wir dann auf der nächsten Seite dann sehen werden, so quasi entsprechend einer herkömmlichen Sichtweise. Realisiert. Die optimistische Herangehensweise heißt nicht blockierende Synchronisation, der kritische Abschnitt ist ein nicht sequenzielles Programm und das werden wir jetzt gleich sehen, diese alternative Sichtweise. Ja. Die herkömmliche Sichtweise heißt, die sich gegenseitig ausschließenden Aktivitäten werden nie parallel ausgeführt ja, und verhalten sich zueinander, eben als seien sie unteilbar und jetzt wirklich in dem Sinn unteilbar, weil eben keine andere Aktivität, keine Aktivität eine andere unterbricht. Ja? Also im Prinzip habe ich quasi im gewissen Sinne Elementaroperation, die eben unteilbar ausgeführt wird. Und Das sind dann letztlich Anweisungen, deren Ausführung eben so einen wechselseitigen Ausschluss erfordert. Ja. In gewissem Sinn ist es natürlich eine Frage der Abstraktionsebene und deswegen ist wieder eine alternative Sichtweise möglich. Der wechselseitige Ausschluss ist letztendlich nicht unbedingt zwingend, um einen kritischen Abschnitt zu schützen, denn es geht ja gar nicht so sehr darum, dass jetzt da nicht zwei gleichzeitig arbeiten dürfen. Es geht ja eigentlich, wenn ich den kritischen Abschnitt als Ganzes betrachte, als Komplexoperation, dann geht es ja eigentlich nur darum, dass die Ausführung von dieser gesamten Operation, ganz egal wie es passiert, am Schluss ein konsistentes Ergebnis liefert. Ja? Und wie ich das hinbekomme, ob da mehrere gleichzeitig sind und ich im Fall vom Konflikt irgendwelche Operationen wiederhole und Zustände zurücksetze, ja? Oder ob ich andere ausbremse, ist eigentlich ja erstmal egal, wenn ich das Ergebnis betrachte. Ja? Das Wichtige ist eigentlich nur, dass das Ergebnis konsistent ist. Und das ist im Endeffekt diese Unterscheidung, die da gemacht wird. Bei der optimistischen Herangehensweise, dass ich einfach mehrere Abläufe in den kritischen Abschnitt hinein zulasse, ja, dass ich also tatsächlich auch nicht sequenziell, also potenziell parallel arbeiten kann, und die pessimistische Herangehensweise, dass ich auf jeden Fall eben nur sequenziell arbeiten kann, dass immer nur einer zu einem Zeitpunkt da drin sein darf. Das ist auch ein bisschen eine unterschiedliche Sichtweise auf das Ganze. Also es gibt auch in der Literatur viele Autoren, die gehen ganz klar davon aus, kritische Abschnitte bedeuten letztendlich sequenzielle Ausführung. Immer nur einer ist zu einem Zeitpunkt im kritischen Abschnitt. Ja? Und diese alternative Sichtweise eben, dass man sagt, okay, ist mir eigentlich völlig egal, ob da Parallelität drin ist oder nicht, Hauptsache das Ergebnis stimmt, ist natürlich jetzt gerade im Hinblick eben auf potenziell höhere Parallelität eigentlich die, sagen wir mal, die etwas offenere und vielleicht auch etwas zukunftsträchtigere, weil man damit eben doch ja, mehr Möglichkeiten dann hat. Also was die Atomarität kritischer Abschnitte angeht, wenn man sich das nochmal ein bisschen anschaut oder überhaupt erstmal betrachtet, wann ist ein Abschnitt überhaupt kritisch? Ja? Dann kritisch, wenn er bei der Ausführung durch einen Prozessor vor dem Hintergrund gleichzeitiger Prozesse wenigstens eine Wettlaufsituation beinhaltet. Ja, also wo eben mehrere um ein Betriebsmittel irgendwie konkurrieren. Sei es eine Speicherstelle, quasi den exklusiven Zugriff auf eine Speicherstelle oder irgendwas anderes. Ne? Und unteilbare kritische Abschnitte sind immer blockierend synchronisiert, das heißt, sie werden immer sequenziell durchlaufen. Ja, und das war das, was ich gesagt habe, das ist in der Literatur durchaus, kommt das öfters vor. Ja, und hier an dieser Stelle bin ich jetzt, muss ich zugeben, ich hatte die Folie ein bisschen umgebaut, hatte dieses ganze teilbar und unteilbar rausgenommen und eben durch gemeinsam nutzbar und exklusiv nutzbar ersetzt. Und an der Stelle ist mir das teilbar überhaupt nicht aufgefallen. Ja, ist klar, teilbarer kritischer Abschnitt. Und habe heute früh mit Wosch noch mal ein bisschen das Thema diskutiert und bin dann drauf gekommen, nee, er hat an der Stelle was anderes gemeint, wie ich gedacht habe. Ich dachte an der Stelle teilbarer kritischer Abschnitt tatsächlich, ja gut, ich mache mehrere draus, ja, mehrere quasi kleinere kritische Abschnitte. Ist nicht gemeint, also er meint es ganz klar so, teilbar im Sinne von mehrere dürfen in sich teilen, indem sie quasi gemeinsam da reinlaufen. Ja, also letztendlich gemeinsam betretbarer kritischer Abschnitt. Ja, also nicht, auch nicht in dem Sinne zeitlich teilbar, sondern wirklich teilen im Sinne von gemeinsam, ja, nutzen ist auch ein bisschen blöd an der Stelle, ich nutze einen kritischen Abschnitt ja nicht, gemeinsam durchlaufbar. Ja. Und der wird dann nicht blockierend synchronisiert und wir werden uns auch nicht blockierende Verfahren noch anschauen. Deswegen habe ich letztendlich auch diese Vorlesung, also Wosch hatte eigentlich diese Vorlesung und die folgende, quasi das nächste Kapitel quasi zu einer Vorlesung zusammen kondensiert gehabt. Deswegen habe ich das jetzt auch auseinandergenommen, damit wir also für die einzelnen Synchronisationsverfahren in den nächsten paar Vorlesungen noch ein bisschen mehr Zeit haben. Weil gerade die nicht blockierende Synchronisation ist etwas, was so im Alltag eigentlich heutzutage noch relativ wenig verwendet wird, was auch durchaus komplex zu benutzen ist, was aber eben Parallelität ermöglicht und ja, nachdem es auch vor allem Steckenpferd gerade von Bosch ist und jetzt in den letzten Jahren auch von uns allen geworden ist, denke ich, ist es was, womit wir uns durchaus auch ein bisschen intensiver noch beschäftigen sollten. Gut, also gemeinsam durchlaufbare, das muss ich mir jetzt mal ändern, wobei wahrscheinlich, er hat schon gesagt, er wird da nächstes Jahr wieder teilbar reinmachen. Also ich, mal schauen, das ist ja noch ein Jahr hin, da können wir uns noch über die Begriffe einigen. Also das ist besser, Folie 18, teilbarer KA, gemeinsam durchlaufbarer. Ich werde es auf den Folien zumindest, die ich jetzt ins Web stelle, werde ich das, den Begriff an der Stelle noch ändern. Oder vielleicht noch eine Erläuterung reinschreiben. Gut. Es ist natürlich die Frage, was macht man mit den kritischen Abschnitten? Also wie erkennt oder wie formuliert man sie überhaupt in einem Programm? Und so eine Grundidee wäre, die dahinter steckt, also was eigentlich günstig wäre, ist, dass man den kritischen Abschnitt quasi wie eine Elementaroperation auslegt. Das heißt, man klammert ihn im Prinzip in eine Prozedur. Ja? So, da hatte ich die Folien bloß schon gedruckt. Der Begriff ausgeklammert, der war mir dann auch noch etwas unklar. Ein ausgeklammerter Programmabschnitt, also quasi den durch die Prozedur geklammerten. Ja? Und Wosch hat es mir dann so erklärt, also mit ausklammern meint er wirklich so klammern und herausnehmen. Ja? Also den damit, ja. Also ich hätte eigentlich gesagt, diesen geklammerten oder gekapselten Programmabschnitt dann problemgerecht schützen. Also im Endeffekt mit diesem, meint der ausgeklammerte Programmabschnitt, also das ist der durch die Prozedur geklammerte Programmabschnitt. Und problemgerecht schützen heißt im Endeffekt eigentlich, dass man dann abhängig davon, wo das Problem an der Stelle ist, ja, ist es gemeinsamer Zugriff auf irgendwelche Daten, ist es das Warten auf irgendwelche Daten, die über irgendwelche Kanäle reinkommen. Also worum geht es eigentlich im Einzelnen? Sind es sehr komplexe Datenstrukturen, die man gemeinsam nutzt, wo man sagt, okay, es ist also, ich muss an sehr vielen Variablen was ändern und erst wenn ich alle Änderungen gemacht habe, dann habe ich einen konsistenten neuen Zustand. Ja? Oder ist es nur eine einzelne Variable, auf die ich zugreifen möchte? Abhängig davon brauche ich letztendlich einfach Synchronisationsmaßnahmen, die eben diesem Problem gerecht werden. Ja? Wenn ich sehr viele komplexe Daten verändere, dann tue ich mich mit nicht blockierender Synchronisation relativ hart. Also wenn ich ein Transactional Memory habe, dann komme ich sehr weit damit. Aber wenn ich nur so Operationen wie Compare and Swap habe, dann komme ich nicht sehr weit damit. Und wir werden das in der einen Übungsaufgabe auch noch sehen, wo wir auch mal mit so einem Compare and Swap arbeiten. Wo man dann sehr schnell sieht, also so mit zwei, drei Variablen kommt man da eventuell noch ganz gut weit, aber wenn es dann komplexere Dinge werden, dann werden die Algorithmen, die man da überhaupt einsetzen muss, um da nicht blockierend sowas zu synchronisieren, die wachsen einem ganz schnell über den Kopf und werden wahnsinnig kompliziert. Ja? Und dann ist natürlich die Frage, bringt es das, weil ich meine, wenn einfach die Algorithmen, mit denen man seine Daten verwaltet, zu komplex werden, dann wird die Problemlösung auch nicht schöner. Vor allem auch schwer verständlich dann. Ja, man muss ja immer sehen, ich baue Software, die sollen ja vielleicht andere Leute auch noch weiterverwenden können und weiter pflegen können. Und wenn ich da zu komplexe Mechanismen reinbaue, dann ist diese Software nicht gut wartbar auf Dauer. Ja, also vor allem, wenn es unnötig komplexe Mechanismen sind. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist natürlich, wenn ich mir mit diesen Koordinierungsalgorithmen, wenn ich mich da schier zu Tode rechne dran, mit dem einzigen Ziel, dass ich halt irgendwo mal einen Lock vermeiden möchte, ja, dann gewinne ich ja auch nichts, weil ich dann einfach einen Haufen Rechenoperationen habe, die ja auch Kosten gegenüber ja vielleicht mal einer kurzen Sperre, bei der ich ein bisschen Parallelität vermeide. Oder verhindere. Also das kann man letztendlich jetzt, sowas kann man auch nicht auf Betriebssystemebene entscheiden, ob das jetzt gut ist oder das jetzt gut ist. Im Endeffekt muss ich diese kritischen Abschnitte in meinem Programm identifizieren und muss dann entscheiden, okay, hier kann ich potenziell Das ist ein teilbarer kritischer Abschnitt im Sinne von, da können mehrere gleichzeitig durchlaufen und die Probleme, die drin auftreten, kriege ich nicht blockierend gebacken. Oder wo ich sage, okay, nee, ich mache eine Sperre vorne weg und sage, hier darf nur einer rein. Ja, also das kann man nicht allgemein sagen. Was sind nun die Verhaltensregeln zum Durchlaufen von solchen kritischen Abschnitten? Gut, also letztlich habe ich für einen kritischen Abschnitt ein Protokoll zum Betreten und ein Protokoll zum Verlassen. Ja? Das Eintrittsprotokoll regelt die Belegung des kritischen Abschnitts, erteilt also letztendlich den Prozessen Zugangsberechtigung. Und bei einem bereits belegten kritischen Abschnitt habe ich eben jetzt Contention, also eine Wettstreitigkeit. Im Fall blockierenden Fall hindere ich den eintreffenden Prozess am Eintritt. Im nicht blockierenden Fall darf man den bereits belegenden Prozess überlappen. Man darf also quasi als Zweiter auch noch hinein. Austrittsprotokoll heißt im blockierenden Fall, dass ich den blockierten Prozess jetzt freigebe und der darf nach mir rein. Im nicht blockierenden Fall heißt es, dass ich den überlappten Prozess, also was, wenn ich einen simplen kritischen Abschnitt habe, was im Endeffekt ja heißt, also quasi hier ist einer reingelaufen, der ist mittendrin, der zweite kommt auch, darf auch rein, läuft durch, dann hat er jetzt hier möglicherweise dem was kaputt gemacht. Das ist also so die Idee vom Nichtblockierenden. Das heißt, der ist hier vielleicht behindert, also der ist auch blockiert worden, also habe keine echte Parallelität, ja, sondern vielleicht nur Parallelität durch Umschaltung. Also der ist so weit gekommen, dann gab es eine Umschaltung, dann kam der, ist durchgelaufen und jetzt hat der zweite Durchlauf dem ersten möglicherweise Daten irgendwie kaputt gemacht. Ja. Dann wäre die Idee, dass der beim Austreten den hier einfach zurücksetzt, ja, und wenn der wieder drankommt, läuft der nochmal komplett durch und dann ist die Sache gebombt. Ja. Also das ist so die simple Grundidee bei dem Ganzen. Also ich lasse potenziell mehrere rein, aber wenn es dann hier zum Konflikt kam im kritischen Abschnitt, dann muss ich, ja, dann, also einer ist quasi durchgelaufen und derjenige, den er überlappt hat, der wird dann zurückgesetzt. Ja, und macht die Operation halt nochmal. Ja. Also typischer Fall, ein A++. A++ heißt ja, also das hier ist ein A++. Das heißt im Prinzip hier Load, Increment und Store. Ja. So, der hier hat sein Load schon gemacht, hat vielleicht sein Increment auch schon gemacht. Also der ist bis daher gekommen. Und jetzt kommt die Prozessumschaltung, jetzt kommt der dran, macht ein neues Load, Increment und Store. Damit hat der natürlich noch den alten Wert geladen und den alten Wert inkrementiert. Würde der jetzt einen Store machen, dann würde ein A++ verloren gehen. Dadurch, dass der zurückgesetzt wird, macht der jetzt wieder ein neues Load und liest jetzt natürlich das, was der hier mit Store geschrieben hat und macht jetzt wieder sein neues A++. Ja, dann funktioniert es. Ja. So. Und der Vorteil von dieser Art, also ich denke, das ist jetzt ein ganz gutes Beispiel für so eine optimistische Geschichte. Der Vorteil ist halt, ich muss jetzt hier nicht locken und hier einen Unlock machen, sondern ich lasse die reinlaufen. Und wenn es denn wirklich mal passiert, dass hier dieser Überlapp passiert, dann wird eben, werden hier halt diese zwei Befehle zurückgesetzt und der fängt nochmal von vorne an. Aber in aller Regel überlappen die sich ja nicht. Und wenn sie sich nicht überlappen, dann laufen sie einfach blind durch, ja, und es passiert nichts. Ja. Also das ist so die Grundidee. Gut. Okay. Gut, aber die detaillierte Vorgehensweise sieht man jetzt schon, hier ging es um A++. Ich meine, wenn ich hier komplexere Operationen habe, dann bedeuten die Rücksetzungen natürlich auch was ganz anderes. Unter Umständen, ja, also das kann man eben jetzt nicht allgemein so sagen. Bedingte kritische Abschnitte sind solche, die von der Wartebedingung abhängig sind, die nicht erfüllt sein darf, um den Prozess fortzusetzen. Also letztendlich die Bedingung ist, dass ein Prädikat über den kritischen, die im kritischen Abschnitt verwendeten Daten üblicherweise. Und sowas ist dann durch eine Bedingungsvariable realisiert. Das heißt also, am Anfang vom kritischen Abschnitt steht also quasi, wenn, ja, wenn eine gewisse Menge Speicher noch da ist oder so, ja, dann kann ich weiterlaufen. Und wenn nicht genügend Speicher da ist, dann würde ich mich blockieren, weil ja, ich muss darauf warten, dass der Speicher kommt. Und irgendjemand anderes würde dann irgendwann vielleicht Speicher freigeben und dann eine Signalisierung machen an diese Bedingungsvariable, sodass ich weiterlaufen darf. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, und das werden wir dann gerade bei diesen Bedingungsvariablen im Detail noch sehen, dass die Auswertung der Wartebedingungen im kritischen Abschnitt erfolgen muss. Ansonsten kann ich blöde Effekte bekommen. Ich überlege gerade, ob ich ein ganz simples Beispiel dazu sagen kann, geben kann. Wenn das der kritische Abschnitt ist, die erste Frage wäre, ich überlege jetzt gerade, ja, ein normaler Semaphor, eine normale P-Operation ist eigentlich so ein Ding mit einer Wartebedingung. Ja, die Wartebedingung bei der P-Operation ist ja, dass das Semaphor nicht null ist. Ja? Und also if s größer, ja nee, gleich null. Wenn Semaphor 0 ist, das ist die Wartebedingung, ja, dann mache ich einen Sleep, dann, Sleep und else mache ich einen S minus minus. Ne? Das ist ja so die Grundgeschichte dabei. So, würde diese Überprüfung der Wartebedingung muss im kritischen Abschnitt erfolgen, steht hier, denn das Problem ist ja, würde das nicht im Kritischen, also im Prinzip muss ich hier also erst einen Log machen, ja, und hier am Ende wieder das Unlog. Würde ich die Überprüfung vorher machen, könnte ja Folgendes passieren: Ich mache die Überprüfung, dann bin ich hier. Jetzt kommt der andere dran und der macht jetzt. Das ist die P-Operation und in der V-Operation, der macht in der V-Operation sein S++. Ja? So, und eventuell schlafende Prozesse wecken. So, also, ich überprüfe, S ist 0, S ist 0, okay, dann kommt die Umschaltung. Der macht sein S++, S ist jetzt 1, er guckt nach, schläft jemand, ne, schläft ja keiner, der hat sich ja noch nicht schlafen gelegt, so weit ist er ja noch nicht, also braucht er niemanden aufwecken, ist fertig. Ja? Jetzt kommt der wieder dran, macht sein Sleep, geht schlafen und es wird ihn keiner mehr aufwecken. Ja? Es kommt keine V-Operation mehr, ja? Also das Phänomen nennt man auch Lost Wake-Up. Ja? So, das heißt, dass ich habe hier an der Stelle die Situation, ich muss einen Log machen, das überprüfen und dann schlafen gehen. Und der muss einen Log machen, das freigeben und dann einen Unlog machen. Ja? Denn jetzt ist natürlich so, jetzt kann ich hier dazwischen nicht unterbrochen werden, jetzt geht das nicht mehr. Ja? So, jetzt habe ich nur ein Problem, wenn ich jetzt schlafen gehe. Ich muss ja im Endeffekt... Ich habe den Log gesetzt, das heißt also der andere, der kriegt den Log nicht, der kann den Semaphor nicht erhöhen und mich aufwecken, das geht natürlich auch nicht. Das heißt, was ich jetzt hier brauche, ist ein Sleep und Unlock. Als eine Operation. Ja? Also damit das Ereignis überhaupt noch signalisiert werden kann, muss ich den kritischen Abschnitt beim Schlafen geben freigeben. Schlafen gehen, freigeben, sonst funktioniert das nicht. Ja? Dann funktioniert es natürlich, denn erst dann kommt der dran, der macht seinen Log, erhöht ihn, weckt mich auf wieder, ja gut, und dann, wenn ich wieder aufwache, dann muss ich natürlich anschließend den kritischen Abschnitt wieder belegen, also wenn ich hier aufwache, und das heißt also eigentlich, es ist ein Sleep und Unlock, ja gut, und plus Lock nach Wake-up. Ja. So, das ist eine Operation im Endeffekt, die wir hier haben. Ne? Ja. So, die andere Frage ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt hier aufwache, gut, jetzt muss ich im Prinzip natürlich eigentlich eine Schleife machen und die Bedingungen erneut auswerten, weil es könnten ja mehrere anstehen. Und wenn jetzt hier mehrere diese Bedingungen überprüfen, dann kann es mir natürlich gut passieren, wenn ich jetzt hier aufwache und ich überprüfe das wieder, dass mir ein anderer den Semaphor inzwischen wieder weggeschnappt hat und ich mich wieder hinlegen muss, bis ich es endlich mal schaffe. Ja. Gut. Ich schaue jetzt gerade bloß mal. Ja, für solche kritischen Abschnitte eine Möglichkeit, die Sprachunterstützung dafür zu haben. Das heißt, also ich habe eine Programmiersprache letztendlich, die mir solche kritischen Abschnitte letztendlich auf Sprachebene definieren lässt und dann automatisch dafür diese Log- und Bedingungsüberprüfungsmechanismen sorgt. Also ein Beispiel ist sowas, ich habe eine Ressource und dann with R do und dann ist das hier der Abschnitt. Und letztendlich ist das die irgendeine beliebige Variable, die eben mit Daten des kritischen Abschnitts irgendwie assoziiert ist. Und wenn diese Ressource quasi belegbar ist, dann darf ich da rein und ansonsten nicht. Ja? Also das ist so eine Möglichkeit, wie man sowas formulieren kann in Sprachen und eine Bedingung wäre dann, wenn ich jetzt, also hier habe eine Ressource und wenn B, das wäre jetzt eine zusätzliche Bedingung, die ich noch formulieren kann darüber und nur, wenn die Bedingung erfüllt ist, dann eben wird der kritische Abschnitt eben, kann der belegt werden und ansonsten muss man eben warten. Also das ist so eine Möglichkeit, was es da gibt und letztendlich die Weiterentwicklung von solchen Verfahren sind dann die Monitore, die wir dann nächste Woche kennenlernen werden. So, auf diese Fortschrittsgarantie-Geschichte, über die will ich jetzt nochmal drüber weggehen. Die greife ich vielleicht in einer der nächsten Vorlesungen nochmal auf. Und dann sind wir nämlich auch mit der Zeit heute ganz gut da dran. Also wir haben letztlich eine gewisse Dualität von Koordinierungstechniken. Ja? Das Problem, zum Beispiel um Parallelität zu erhöhen, wäre nicht blockierende Synchronisation zu verwenden. Ja? Einfach um auch mehrere gleichzeitig in den kritischen Abschnitt reinlaufen zu lassen. Wechselseitigen Ausschluss zu bekommen, das wären solche Lock-Mechanismen, ja, um zu sagen, ich sperre den Abschnitt und was dahinter steckt, sind die sogenannten Schlossvariablen. Explizite Prozesssteuerung wäre die Methode dahinter, die Bedingungsvariable, also letztendlich, wenn ein Prozess auf irgendeine Bedingung warten muss, die dann signalisiert werden kann. Bedingte Verzögerung, das wären dann bedingte kritische Abschnitte. Austausch von Zeitsignalen, das kann ich eben wie hier mit dem P und V mit Semaphoren machen. Austausch von Daten würde ich über Nachrichtenpuffer machen. Logisch betrachtet sind diese Methoden eigentlich alle äquivalent, ja? Weil ich damit letztendlich beliebige Steuerungsprobleme irgendwie synchronisieren kann. Praktisch sind sie natürlich überhaupt nicht äquivalent, weil ich mit jede von diesen Verfahren sind halt für bestimmte Lösungen gut geeignet und für andere halt irgendwo überhaupt nicht vernünftig geeignet. Ja. Aber ich kann dann letztendlich natürlich auch über Nachrichtenpuffer-Reihenfolgesynchronisation letztendlich realisieren, indem ich halt spezielle Nachrichten darüber verschicke und jemand wartet auf die Nachricht und auf die Weise kriege ich auch so eine Reihenfolgesynchronisation hin. Aber es ist eigentlich dann nicht das richtige Verfahren, da gibt es eben sowas wie Bedingungsvariablen und sowas, die dann einfach effizienter dafür geeignet sind. Gut, so, das war jetzt heute sehr abstrakt, theoretisch, fürchte ich. Nächste Woche wird es dann ein ganzes Ende weit konkreter, weil wir uns dann wirklich Verfahren anschauen, mit denen wir ganz konkret umgehen und in den Übungen werden wir die dann die nächsten Wochen dann auch aufgreifen und dann auch im Rahmen von den Übungsaufgaben dann bearbeiten. Ja, dann schönen Dank für heute und bis nächste Woche.